Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leidenschaft für Menschen. Das ist der Podcast, der sich darum kümmert, dass auch du deine Leidenschaft findest. Und dabei ist es egal, ob im Sport, im Beruf oder im Privatleben. Mein Name ist Andrea Kummer und ich bin Inhaberin einer Agentur für besondere Persönlichkeiten. Und heute habe ich wieder einen außergewöhnlichen Athleten zu Gast. Und ihr habt es sicherlich schon gesehen und sofort erkannt. Es ist einer der weltbesten Skispringer, Dieter Thoma. Und wenn du wissen willst, was Dieter heute macht, ob Dieter auch mal Angst hat, wenn er oben auf dem Schanzentisch gesessen hat, was die größten Herausforderungen für Dieter in seinem Leben waren, dann bleib dran. Nach dem Intro erfährst du auf alle diese Fragen auch eine Antwort. Lieber Dieter, herzlich willkommen. Wir dürfen uns ja duzen, weil wir kennen uns ja schon etliche Zeit, haben schon etliche Sachen miteinander erlebt. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leidenschaft für Menschen.
Ja, vielen Dank, Andrea, dass du mich eingeladen hast. Herzlich willkommen allen Zuschauern und Zuhörern. Und ich freue mich, also das ist mein erster Podcast tatsächlich. Und ich bin ganz gespannt, was heute so passiert.
Ja, Dieter, unsere Zuhörer und Zuschauer da draußen wissen natürlich, was du für Erfolge erreicht hast. Du hast 10 Medaillen bei Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen gewonnen. Du hast die Vier-Schanzentournee gewonnen. Du warst Ski-Weltcup-Sieger. Von diesen ganzen Erfolgen, welcher ist für dich persönlich dein schönster?
Ja, es sind viele Erinnerungen, die da immer dranhängen, ganz klar. Hängt ja auch damit zusammen, ob man jetzt von klein auf die ersten Erfolge hat. Also ich war relativ früh Skiflug-Weltmeister und Vier-Schanzentournee-Sieger mit 20 Jahren. Mhm. Da kommt einem relativ, also nicht einfach vor, aber es geht halt einfach so dahin. Und plötzlich ist man Vier-Schanzentournee-Sieger und Weltmeister. Und dann kommen aber erstmal die großen Probleme, die V-Umstellung, sehr viele Verletzungen. Ich habe 8 Knieoperationen, 2 Oberschenkeloperationen gehabt, ein paar Mal auf den Kopf gefallen. Ich hoffe, ihr merkt es halt nicht so. Aber ich hatte wirklich sehr viele Verletzungen und Stürze und vor allem im Training, das ist eben nicht so einfach. Und deswegen sind dann manchmal die Erfolge, die man danach nochmal erringt, nachdem man 5, 6 Jahre irgendwie im Weltcup rumgedümpelt ist und einfach nichts Großes mehr erreicht hat, dass man dann danach nochmal Olympiasieger war oder mit dem Team nochmal 97 Weltmeister war. Und ja, das sind dann auch nochmal so große Erfolge, die man einfach dann gemeinsam feiert. Vor allem die Erfolge, über sich selbst hinauszuwachsen, nochmal etwas zu schaffen, wo alle anderen gesagt haben, das schaffst du eh nicht mehr, gerade bei der V-Umstellung. Ne? Da war ich gerade mal 20 und die haben gesagt, hey, du bist zu alt dafür, um diese Umstellung zu schaffen. Und das ist halt dann was ganz Großes, wenn man das dann doch geschafft hat und dann 94 in Lillehammer Olympiasieger wird und Einzel die Bronzemedaille gewinnt. Und das ist schon ja, einfach eine wahnsinnige Genugtuung, aber auch ein Zeichen, dass man niemals aufgeben sollte, wenn es noch einigermaßen geht, dass man da aus eigener Kraft tatsächlich ganz viel erreichen kann.
Es ist eigentlich das, was auch das Leben so schreibt. Es gibt viele Höhepunkte, viele schöne Momente, aber es gibt auch Niederlagen. Aber ich glaube, gerade wenn man aus einer Niederlage wieder aufsteht und dann allen beweist, die, wie du schon gesagt hast, die dich abgeschrieben haben. Wie hat die Bild-Zeitung damals den Titel von dir gehabt?
War flattert wie eine gefüllte Weihnachtsgans. Ja. Das ist, ja, man lacht da so drüber, ne? Aber du bist halt diese Person und dann gehst du zum Bäcker zum Einkaufen und die gucken dich ganz komisch an. Das ist so ein Spießrutenlauf, ne? Und alle wollen mit dir da irgendwie kommunizieren und reden und du sagst halt, hey, lass mich einfach nur die Brötchen kaufen oder keine Ahnung, lass mich einfach in Ruhe. Ich war jetzt halt gerade mal nicht ganz so gut, aber dass man daran halt auch menschlich gemessen wird, an dem, was man sportlich leistet oder auch leistet, das ist schon harter Tobak teilweise, ne? Und gerade diese Überschriften, die gerade genannt waren. Ja, und mit den Überschriften ist halt so, da sitzt in Hamburg einer, der die Überschriften macht, also gerade die in 4 Buchstaben. Und der war wahrscheinlich noch nie auf einer Skisprungschanze und kennt einen persönlich nicht. Und der muss halt einfach diese reißerischen Überschriften machen. Also ich war ja auch der Superadler oder sonst was. Also damit lebt man halt einfach als Mensch der Öffentlichkeit und das ist nicht so einfach, das als Mensch zu verkraften, weil man hat ja zwei Leben, Anführungszeichen, das in der Öffentlichkeit und das Privatleben und das vermischt sich dann für dich selbst. Und das muss man ja Stück für Stück lernen, damit umzugehen, aber im Prinzip kriegt man es irgendwann mal hin.
Das ist im Prinzip auch die Botschaft an unsere Zuhörer. Auch wenn es meinem Leben nicht so gut geht, wenn man Niederlagen einstecken muss, die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als dass man hingefallen ist. Und dann einfach auch sich Menschen in einem Umfeld zu suchen, Freunde zu suchen oder auch einen Vortrag bei dir zu hören oder auch mal ein Event zu machen, um einfach auch zu sehen, ich bin nicht der Einzige, der auf die Nase gefallen ist, was dir ja auch oft genug passiert ist. Und aber man braucht dann einfach Menschen, die einen auch wieder motivieren, inspirieren, weiterzumachen und sich auch mal was Neues zu suchen. So der schwerste Moment in deiner Karriere, der Moment, als du erkannt hast, den V-Stil auch anzunehmen oder hast du einen anderen Moment, wo du sagst, hey, das war das Schlimmste im Nachhinein, wenn ich so überlege, was ich je erlebt habe?
Ja, natürlich ist es so, dass man auch sehr viele schlechte Erfahrungen macht im Sport, ganz klar. Vor allem sind es Niederlagen und Verletzungen. Die Verletzungen sind, ich habe es eigentlich immer nur als Verletzung und nicht Krankheit gesehen. Krankheiten kann man oft auch heilen, aber nicht immer so. Und Verletzungen war für mich immer irgendwie so, ja, da ist was kaputt, es wird jetzt repariert und wenn es wieder repariert ist, dann läuft es wieder. Ne? Also ich habe das dann auch angenommen und wenn der Arzt gesagt hat, du bleibst jetzt eine Woche im Bett, dann bin ich eine Woche im Bett geblieben und habe mich dann eben sukzessive wieder aufgebaut. Und bei 8 Knieoperationen war das halt sehr oft der Fall. Deswegen sind das schon auch Niederlagen, die man wahrnehmen muss, weil man hat immer irgendwie so die Angst, geht es überhaupt weiter? Schaffe ich es nochmal bis ganz nach oben? Aus eigener Kraft vor allem. Und dann hat man eben auch, wenn man die Niederlagen auf der Schanze dann erlebt, das ist schon krass. Also gerade bei der Fahrumstellung, da kam eben der Jan Boklev, der aber schon 89 Weltcup, den Gesamtweltcup gewonnen hat. Da war der ja schon da. Und ich habe ja erst 89, 90 die Vierschanztournee gewonnen, im Parallelstil noch und habe, wir haben das gar nicht so richtig wahrgenommen, ne? Weil damals hat man hohe Punktabzüge bekommen, weil man ja einen permanenten Fehler in der Luft hatte quasi, weil die Skier nicht schön parallel waren, sondern gespreizt waren. Und dann kamen aber eben andere, wie Stefan Zünd zum Beispiel oder Werner Rathmann aus Österreich und Stefan Zünd kam aus der Schweiz, die plötzlich im V-Stil, die vorher gar nichts konnten, also jetzt übertrieben gesagt, ne? Und plötzlich halt uns um die Ohren. Und da hatte man eigentlich auch schon merken können, Mensch, Meier, also da ist echt was dran. Und die Österreicher haben dann umgestellt, Heinz Kutin und Co., relativ schnell und erfolgreich. Und meine Wenigkeit hat halt immer noch an diesem roten Faden festgehalten, weil ich gesagt habe, nee, ich Schwarzwälder Dickkopf, weißt du, brauche ich nicht. Naja. Kann das auch so. Bis du dann halt einfach
die Wahrheit kennenlernst.
Ja, und merkst, geht doch nicht weiter. Ich muss jetzt umstellen. Ich bin mit dem Rücken an der Wand. Also ich wurde von der Weltmeisterschaft 1993 nach Hause geschickt. Das war eigentlich die schlimmste Phase, wo du gefragt hast, was das Schlimmste für mich war. Beim 24. Lebensjahr. Und man hat gesagt, der Thomas lernt es nie, das V. Und der ist zu dickköpfig. Und den brauchen wir nicht mehr. Und die Presse hat sich halt voll draufgeschmissen. Und das war wirklich auch erniedrigend. Ne? Auch als Sportler. Vorher hast du die Deutschen hochgehalten und dann plötzlich bist du halt nichts mehr wert. Und das überträgt sich auch ins Privatleben und ins Menschliche. Und da ist die Familie halt extrem wichtig, die einen auffängt und hält und einen motiviert und sagt, hey, pass mal auf, wenn du den V-Stil lernst, ne, und du lernst ihn, dann kannst du wieder vorne mitmischen. Und das war für mich halt auch so ein ganz wichtiger Punkt, dass ich diese Rückendeckung hatte und zu sagen, okay, ich gebe alles, um das einfach nochmal zu versuchen, das Neue anzunehmen, das zu lernen. Und wenn es 2, 3, 4 Jahre dauert, ist es egal. Ich möchte das jetzt und habe mich auf den Weg gemacht. Das ist das Allerwichtigste, dass man sich erstmal auf den Weg macht dorthin, gedanklich und dann natürlich auch materialtechnisch, körperlich. Und ja, und dann habe ich es halt Gott sei Dank auch geschafft. Also es hat mir recht gegeben. Hätte auch anders laufen können, aber Schwarzwälder Dickkopf, weißt du? Nee, das muss. Jetzt geht's auch voran.
Das Thema Veränderung beschäftigt uns ja alle. Spätestens seit Corona sind ja viele Sachen, die sich verändert haben, wo viele Leute nochmal komplett umdenken mussten. Aber was ich habe, Dieter, was ich unbedingt noch erzählen wollte, auch unseren Zuhörern, ich habe natürlich größten Respekt vor allen Skispringern und allen Skispringerinnen, weil wir haben zusammen mal ein wunderbares Kundenevent gemacht. Du hast morgens einen schönen Vortrag gehalten, aber nachmittags kam für mich die Stunde der Wahrheit, weil wir sind hoch auf so eine Schanze und man hatte die Möglichkeit, sich auch auf diesen Schanzentisch, auf diesen Balken zu setzen. Für mich überhaupt nicht möglich. Da waren ja andere Teilnehmer dabei, die da hingen und noch fotografiert und so. Ich konnte da gar nicht zugucken. Aber jetzt mal ganz ehrlich unter uns. Hat so ein Skispringer auch mal Angst, wenn er da oben auf diesem Balken sitzt? Oder kennst du dieses Gefühl gar nicht?
Doch, natürlich. Es ist so, also 95%, sagen wir, ist viel Routine, viel erlernt von klein auf, kleine Schanzen, etwas größer, größere Schanzen, dann bist du halt irgendwann im Weltcup-Zirkus, das sind dann alles ungefähr die gleichen Größen. Klar werden die Schanzen auch immer wieder umgebaut, auch die Skiflugschanzen wurden dann vergrößert und es ist immer so eine Sache der Erfahrung, wenn du halt mal ein paar Stürze hattest bei unterschiedlichen Bedingungen, zum Beispiel starker Wind oder Nebel und wenn dann wieder ähnliche Situation kommt, erinnerst du dich, weil jeder Sturz hinterlässt im Hinterkopf einfach eine kleine Narbe. Und das ist das Schwierige, sich dann wieder zu überwinden und zu sagen, nee, ich vertraue auf mein Material, ich vertraue auf meinen Körper, ich vertraue auf den Trainer, ich vertraue auf die Situation, die ich meistern kann. Und du überwindest dich dann. Die Überwindung ist in jungen Jahren weniger, als wenn du älter wirst. Und man muss sich ja vorstellen, ein Skispringer, der ist ja nicht zum Fliegen gemacht, also Menschen sind nicht zum Fliegen gemacht, nur wir Skispringer gelernt, damit umzugehen, mit dieser Stresssituation und der Körper reagiert dementsprechend auf diese Stresssituation. Und wenn du halt dann mal einen Sturz hast, dann ist man unsicher, weil man vertraut der Sache eben nicht mehr ganz so und die muss man überwinden mit Sprüngen, mit Psychologie eben, weil der wichtigste Muskel in Anführungszeichen ist halt zwischen den beiden Ohren, weil man kann den Körper, man kann das Material super trainieren, aufrechterhalten, aber das macht so das ein oder andere kaputt oder eben auch nicht. Und und da kann man sehr viel tun, um einfach die Einstellung zu verändern und in jeder Situation.
Aber auch um die Angst zu überwinden. Ich meine, rein theoretisch, wenn du das so erzählst, wenn man klein anfängt mit Sachen, wovor man Angst hat, kann man da wirklich viel schaffen und auch Sachen möglich machen, wo man vielleicht gedacht hat, das schaffe ich nicht. Dieter, wenn du nicht, du springst ja nur nicht mehr Ski, was macht denn Dieter Thoma heute?
Wir haben ja ein gemeinsames Hobby, das ist ja Golf spielen. Ne? Jetzt sind sie im Rentenalter, ne? Jetzt spielen sie Golf. Aber ich kenne Sportler, die quasi gerade nach ihrer Karriere oder auch während ihrer Karriere noch mit diesem echt interessanten Sport angefangen haben. Und es ist unheimlich, vor allem im Kopf eben, auf 18 Löchern immer die Konzentration zu behalten, in jeder Situation wieder neu zu überlegen. Und da gehört eben auch eine Sportlichkeit dazu. Und man läuft ja da doch so circa 10 Kilometer, wenn man 18 Löcher läuft. Und das jetzt eben nicht nur schlendern, sondern auch relativ zügig. Und dann eben immer wieder die Konzentration auf den Ball, in der Situation, das Richtige herauszufinden. Und es ist halt wie beim Skispringen, kleine Veränderungen haben große Auswirkungen und man kann es eigentlich nie so richtig perfekt machen. Also das reizt mich halt daran. Da gibt es halt einmal ein, zwei, drei Löcher, die du halt richtig gut spielst und sagst, okay, das mache ich jetzt wieder und dann klappt es halt nicht. Und du denkst, der Ball liegt ja da, das kann doch nicht angehen, dass man da psychisch und auch körperlich das einfach nicht immer so wiederholen kann. Und beim Skispringen ist ja ähnlich. Die Fragen, die ich immer bekomme, die sagen, in einer Saison ist jetzt, keine Ahnung, der Kobayashi ist so gut, in der nächsten ist er weg vom Fenster. Ne? Oder Peter Breutz zum Beispiel, der gewinnt die Gesamtweltcup mit 14 Mal, 15 Mal Siegen in einer Saison und im nächsten Saison gewinnt er gar nichts und ist irgendwie 15er. Wie geht denn das? Und das sind eben Kleinigkeiten, die so entscheidend sind.
Lieber Zuhörer, ihr hört, der Dieter ist Ski gesprungen mit Leidenschaft, der geht golfen mit Leidenschaft. Natürlich hält er auch mit Leidenschaft Vorträge. Also wenn ihr da draußen mal Lust habt, mit eurem Team motiviert, inspiriert zu werden oder wenn ihr so mutig seid, auch mit eurem Team, mit eurer Mannschaft, mit eurer Führungsriege, einen Vortrag zu hören und dann hoch auf die Schanze zu gehen und vielleicht auch auf diesen berühmten Balken zu sitzen und der andere Kollege macht ein Foto, dann meldet euch einfach bei uns, weil unten in den Shownotes von unserem Podcast findet ihr die Kontaktdaten, die Möglichkeiten, wo ihr mehr über den Dieter lesen könnt. Und wir freuen uns, wenn ihr euch meldet. Und Dieter, der Podcast heißt ja Leidenschaft für Menschen. Was möchtest du unseren Zuhörern noch mitgeben gern?
Ich möchte eigentlich den Zuhörern mitgeben, dass, also Berge versetzen und so, das ganze Thema ist ja klar, aber dass man eigentlich jede Situation für sich selbst neu bewerten kann. Also es gibt eben nicht nur einen Standpunkt, auf dem man stehen bleiben muss, sondern man kann jede Situation, jede Schublade, die man mal zugemacht hat, wieder aufmachen und überlegen, ob man aus einem anderen Blickwinkel das Gleiche bewerten kann und für sich einfach positiver in die Zukunft starten. Und ich bin jetzt zum Beispiel kein Nostalgiker, also ich lebe nicht so viel in der Zukunft. Ich lebe eigentlich eher im Jetzt und plane für die Zukunft. Und ja, und bin auch sehr offen, was das betrifft. Also ich kann auch Sachen beenden, jetzt zum Beispiel meine Moderatorentätigkeit bei der ARD und bei RTL, um etwas Neues mit beiden Händen anzupacken, weil das war immer so mein Leitspruch. Mein Satz, den ich eigentlich immer mit mir rumgeschleppt habe, also im positiven Sinne, war, wer mit einer Hand an der Vergangenheit hält, hat nur eine für die Zukunft frei. Also deswegen muss man einfach manchmal die Vergangenheit ruhen lassen und mit beiden Händen die Zukunft an. Und das habe ich gelernt durch die V-Umstellung tatsächlich. Also weil ich notgedrungen etwas verändern musste. Und dann habe ich das gemacht, aber dann natürlich mit voller Energie. Und dann musste ich das andere einfach aufgeben. Und ja, und dann hat man eben den Sinn und ja, die Kraft für Neues.
Das war aber jetzt ein richtig schöner Satz auch für unsere Zuhörer. Den muss man sich auch wirklich nochmal in Ruhe auf der Zunge zergehen lassen, drüber nachdenken und wirklich überlegen, was einen selber betrifft. Und dabei sind wir wieder beim Thema, das ist egal, ob im Beruf, im Sport oder im privaten Leben, aktuelle Situationen abwägen, überlegen, was macht Sinn, was lasse ich los und wo bieten sich mir neue Chancen und Möglichkeiten. Dieter, ich könnte mit dir noch 1000 Minuten reden. Ich freue mich drauf, wenn wir endlich mal eine Runde Golf miteinander spielen. Und liebe Zuhörer, wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann lassen Sie uns ein Like da oder einen Kommentar da oder werden Sie auch Follower von uns. Wir freuen uns und bis zum nächsten Mal. Und eins ist ganz sicher, wir hören den Dieter nochmal. Und wenn es mal live auf dem Golfplatz ist, auf einer Runde, dass Sie mal sehen, wie Dieter mit Leidenschaft Golf spielt. Bis dann. Tschüss.
Servus, vielen Dank.